Sommer 2050. Eine Insel im Nordpolarmeer. Die holographische Nachricht erreichte Haldor wenige Tage vor seinem 95. Geburtstag.
Si je peux commander un ordinateur qui est dans des lunettes, par un clignement d'œil.
Wenn ich einen Computer, der in einer Brille ist, per Wimpernschlag bedienen kann, und wenn dieser Computer mit dem Internet verbunden ist, kann ich diese Information an jemand anderen übertragen.
Et sans avoir écrit ni parlé, par pure transmission de pensée, je m'exprime.
So habe ich mich durch pure Gedankenübertragung verständigt, ohne irgendetwas geschrieben oder gesagt zu haben.
Alle geistigen und körperlichen Kräfte muss der Wanderer, der diesen Weg betritt, aufbringen. Mit unsäglicher Geduld muss er sich wappnen. Gegen Täuschung und Missgeschick. Julius Payer um 1873.
Wir kommen oben in die Arktis und wir stellen fest, das Meereis ist verschwunden.
Eis. Von der Kälte der Pole, der Sinnlosigkeit des Glanzes und dem Nutzen der Flüchtigkeit. Feature von Peter Kaiser.
Erst gestern hatte ihn sein Arzt beglückwünscht. Haldor habe wunderbare Biodaten und werde mindestens 120 Jahre alt werden. Und so machte sich Haldor auf den Weg zum Franz-Josef-Land, dem nördlichsten Archipel der Erde.
Jemand, der knapp unter 90 Jahre ist, wird künftig nicht mehr als alt gelten, denn er wird in ausgezeichneter physischer Verfassung sein. Die Medizin erhöht die Lebenserwartung jährlich um 3 Monate. Aber in 50 Jahren wird die Lebenserwartung bei guter Gesundheit jedes Jahr um 4 Monate erhöht.
Donc, non seulement l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé augmente plus vite. Donc, on va être plus jeune plus longtemps.
Wir werden also viel länger jünger sein.
Ce qu'on appellera de plus en plus le cinquième âge, c'est-à-dire les gens qui auront au-delà de 100 ans, qui pourront vivre très bien.
Man wird es das 5. Alter nennen. Die 100-Jährigen werden sehr gut leben, nur mit der Erinnerung werden einige Probleme haben, werden mental degenerieren.
Auf den Weg zum südlichsten Punkt des Franz-Josef-Landes sollte Haldor sich machen, zur Wilczek-Insel, wo seit dem 16. März 1874 das einsame Grab des Maschinisten Otto Krisch lag. Die Aufforderung dazu hatte Haldor in seiner Mediathek erreicht. Dort wollte er wieder seine akustischen Bestände kontrollieren. Die Bandkartons, MP3-Dateien und Flashkarten. Allesamt Tondokumente aus seiner Zeit als Meteorologe, der er seit über 70 Jahren war.
Men hæver hverken dag eller nat, nogen ro.
Otto Krisch war einst Maschinist auf der SX Admiral Tegetthoff gewesen. Das Schiff, ein dreimastiger Schoner, 220 Tonnen schwer, 32 Meter lang und 7 Meter breit. Mit einer Auxiliardampfmaschine und allem Eisschutz bestens für die Expedition gewappnet. Das Kommando der österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition hatten Julius Payer und Karl Weibrecht. Karl Weibrecht war Linienschiffsleutnant und Polarforscher. Am 8. September 1838 zu Michelstadt im Odenwald geboren, war er mit 18 Jahren Marinekadett geworden. Sprach fließend Italienisch, Ungarisch, Serbokroatisch, Französisch, Englisch und Norwegisch. Bei der K&K Nordpol-Expedition hatte er das Seekommando. Julius von Payer war Oberleutnant, Kartograf, Alpen- und Polarforscher, Maler und Schriftsteller. Am 2. September 1841 zu Schönau beim böhmischen Teplitz geboren, hatte er den Ruf, der beste außerhalb des Polarkreises geborene Hundeschlittenführer zu sein. Bei der österreichisch-ungarischen Expedition hatte er das Landkommando.
Die Heuer für die einfachen Matrosen sind 1200 Gulden in Silber. Ausrüstung und freie Kost für 2,5 Jahre. Vielleicht auch 3, vielleicht, aber nein, es wird gewiss nichts geschehen. Für immer.
Die übrigen 22 Expeditionsteilnehmer wurden aus ganz Österreich-Ungarn rekrutiert. Speziell aber aus Istrien und Dalmatien. Nur Eismeister und Harpunier Elling Carlsen hatte mit der Monarchie biografisch nichts zu tun. Er lebte in Tromsø in Norwegen. Am 13. Juli 1872 hatte die Admiral Tegetthoff in Bremerhaven den Anker gelichtet. Von Bremerhaven aus waren die Männer erst nach Helgoland gelangt und dann immer weiter nordöstlich entlang der sibirischen Polarküste.
Nach dem Wunderland Indien, ein Paradies des Handels und der Schifffahrt, zu dessen Erreichung selbst der verkehrteste Abkürzungsweg nicht gescheut werden sollte, der durch das Eis.
Um eine Durchfahrt vom Atlantischen in den stillen Ozean zu suchen, die sagenhafte Nordostpassage.
So viele sind vor uns gescheitert. Wir driften nördlich, unaufhaltsam nördlich. Und dann kommen die Breiten, in denen alles für immer erstarrt und die kein Frühling erreicht, kein Auftauen, kein fahrbares Wasser.
Es ist inzwischen möglich, sicher über den Arktischen Ozean zu fahren. Im Winter geht das nur mit Begleitung, mit speziellem Radar, um den Eisbergen aus dem Weg zu gehen. Aber im Sommer ist es inzwischen gar kein Problem mehr, dort oben relativ schnell mit hohen Geschwindigkeiten Containerschiffe über diese Routen fahren zu lassen.
Keiner, der jemals von dort her zurückgekommen wäre. Die Beringstraße ist weit. Und wir treiben, wie alle anderen auch, auf das Ende zu.
Im Jahr 2050 ist der Nordpol ein anderer als der, den die K&K-Polarforscher vorfanden. Türmten sich damals noch gewaltige Eisschollen vor dem Schiff auf und versperrten den Weg nach Indien, so ist das zur Mitte des 21. Jahrhunderts vollkommen anders.
Wir kommen oben in die Arktis und wir stellen fest, dass etwas, was wir dort erwartet hatten, überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Das Meereis, das auf dem Meer schwimmt, ist verschwunden. Im Sommer ist es gar nicht mehr da, im Winter gibt es noch an einigen Stellen. Aber es ist überraschend, wie wenig davon da ist und wie viel des Meeres da oben frei ist, ganzjährig frei ist.
Andreas Krämer leitet das Ecologic Think Tank Institut in Berlin. Er beobachtet neue Polrouten und die Gletscher im Norden.
Wir sehen heute, im Jahre 2050, größtenteils blanken Fels. An einigen Stellen gibt es schon kleine Anzeichen, wo Moose und Flechten so viel Substanz geschaffen haben, dass auch kleine Blumen entstanden sind. In Grönland selber haben sich die Gletscher schneller zurückgezogen, als wir das noch im Jahre 2009 erwartet hatten. Aber auch dort hat natürlich die Vegetation so schnell nicht die Berge erobern können. Insofern sind es kahle Berge, Moose, Flechten, einige Wiesen und immer noch Reste von Gletschern. Grönland ist immer noch zu einem großen Teil von Eis bedeckt, aber trotzdem ist von den riesigen Mengen an Eis viel mehr in die Ozeane geflossen, als wir vor 50 Jahren noch gedacht hatten. Positive Folgen hat es in dem Sinne, als dass plötzlich Schifffahrtsrouten über den Nordpol frei geworden sind. Die Schiffsverkehrszeiten zwischen Europa und Asien haben sich deutlich verkürzt.
Eisfreie Nordost- und Nordwestpassagen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, die ganzjährig befahrbar sind. Das könnte eine gute Nachricht sein. Eine so gute, dass schon bald nach dem ersten Freiwerden der Polarpassagen Service- und Sicherheitsstrukturen für den künftigen Tankerverkehr geschaffen werden. Dass die alte Inuit-Siedlung Joe Haven an der Resolute Bay auf der kanadischen Cornwallis-Insel zum Tiefwasserhafen ausgebaut wird, damit die neuen Handelsrouten, die nun direkt über die Pole führen, befahren werden können. Sie verringern den Treibstoffverbrauch und verkürzen die Reisezeit um mehr als 40%.
Im Moment ist Eduard 265 Kilometer vor der Küste. Er kommt gerade in Reichweite unseres Radars.
Wir haben nur dieses Bohrloch hier, sagt eine der wartenden Frauen. Die Dürre trifft uns hart. Die Esel und Kühe sterben. Es gibt viel zu lange kein Wasser.
In Fiesch glaubt man schon immer an die Kraft des Gebets. Jetzt aber erregt der Ort nahe dem Aletschgletscher weltweit Aufmerksamkeit. Ein Gelübde soll den Klimawandel aufhalten und den Gletscher retten.
Was wir verloren haben in der Zeit, ist viel Küstenstandorte. Denn das Eis, nicht so sehr das Seeeis, aber das Eis, das auf dem Land lag und das geschmolzen ist, hat natürlich den Meeresspiegel schneller zum Ansteigen gebracht, als wir uns das um die Jahrtausendwende noch vorgestellt hatten.
Wir haben im Nordbereich, also in der Arktis, durchaus sehr starke Veränderungen, die wir beobachten. Das bezieht sich einerseits auf das Meereis, das abnimmt. Wir haben eine Abnahme von ungefähr 30% in den letzten 30 Jahren, das ist eine Menge.
Karin Lochte ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polarforschung in Bremerhaven. Sie hat den Meeresspiegel im Blick.
Im Sommer hauptsächlich zieht sich das Meereis zurück. Der zweite Punkt ist, wir beobachten eine raschere Abschmelzung der Gletscher in Grönland. Auch da müssen wir hinschauen, denn das ist ja wichtig für Veränderung des Meeresspiegels. In der Antarktis, also im Süden, sind die Veränderungen sehr viel geringer. Dort haben wir hauptsächlich an der antarktischen Halbinsel Veränderungen, aber die sogenannte Ostantarktis, da sind zum Teil sogar Zuwächse an Schneefall zu verzeichnen, einfach weil es mehr Niederschläge gibt durch einen angeregten Wasserkreislauf.
Auf die Zukunft angesprochen, zuckt die Professorin mit den Schultern.
Also wenn wir jetzt die Abschmelzraten zum Beispiel der Gletscher nehmen, Grönland, aber auch Inlandgletscher, dann sehen wir, dass sich in den letzten 10 Jahren die Abschmelzraten erhöht haben, sind doppelt so schnell geworden wie zuvor. Und das hat Auswirkungen auf den Meeresspiegel. Man muss aber sehen, dass die Meeresspiegelerhöhung, dass die sich zusammensetzt aus verschiedenen Faktoren. Das eine ist die Erwärmung des Meerwassers, also warmes Wasser hat einfach ein höheres Volumen. Und das zweite ist eben dieser Abschmelzprozess. Und der dritte Prozess, der dazu kommt, sind natürlich Hebungen der Landmassen. Denn wenn die Eisauflage sich verringert, dann hebt sich die Landmasse. Und dadurch wird dann natürlich auch das Wasservolumen zusammengedrängt und kann zur Meeresspiegelerhöhung beitragen. Das wirkt sich dann global aus. In der Nordsee haben wir wahrscheinlich einen 25% höheren Meeresspiegelanstieg als im Mittel. Durch die Strömungen, die also vom Atlantik in die Nordsee eindringen.
Insgesamt kommt auch mehr Meerwasser in die Grundwasserreservoire in den Küstenregionen rein.
Also in Holland zum Beispiel werden einfach die Dämme erhöht werden müssen.
Bisher haben die Deiche in den Niederlanden noch gehalten, aber es ist absehbar, dass die nicht mehr lange halten werden.
Und man muss dann sehen, wie man das Wasser, was eindringt, wieder los wird.
Es zeichnet sich ab, dass nicht nur in Europa, sondern auch in allen Teilen der Welt, vor allem aber in Südchina, Küstenregionen aufgegeben werden müssen. Wir werden die Bevölkerung aus diesen Regionen zurückziehen müssen.
Aber das ist eine ganz schwierige Sache. Wo will man sie hinsiedeln?
Wir haben jetzt schon gesehen, dass die Niederländer anfangen, Land in anderen europäischen Staaten zu kaufen, um ihre Bevölkerung umsiedeln zu können.
Und wer hat das Recht, sie umzusiedeln?
Sie müssen die Gletscher, die jetzt verschwinden, sich so vorstellen, das sind große Speicher oder Wasserspeicher.
Mark Handy, Geologe an der Freien Universität Berlin.
Und die haben zur Folge gehabt, dass immer Wasser runterkommt aus den Bergen. Ja? Also sehr viel Schnee, was im Winter gefallen ist, wurde eingefroren in diesen großen Wasserspeichermassen, das waren die Gletscher, und dann im Sommer schmolzen sie etwa mit der gleichen Geschwindigkeit, wie sie im Winter zugenommen haben. Und dieses Wasser kommt ja ständig runter, im Winter wie im Sommer.
Wir haben zum Beispiel gesehen in der Antarktis, dass vor einigen Jahren das Larsen-B-Schelfeis in 1000 Stücke zerborsten ist.
Stefan Ramsdorf, Meeresphysiker am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Und dass sich die Eisströme vom Kontinent danach stark beschleunigt haben. Und auch an den Rändern des Grönlandeises sieht man starke Zerfallserscheinungen. Und heute haben wir leider noch keine Modelle, mit denen wir zuverlässig berechnen können, wie schnell wird der Zerfall dieser Eisschilde vor sich gehen. Das ist aber sehr wichtig, weil ein Verschwinden des Grönlandeises insgesamt eine globale Meeresspiegelerhöhung von 7 Metern mit sich bringen würde. Und da wäre es natürlich sehr wichtig zu wissen, wie schnell kann das gehen.
Also wenn wir heute im Jahre 2055 auf das Ende dieses Jahrhunderts vorausblicken und überlegen, was bis dahin sein könnte. Zusätzlich zu dem Meeresspiegelanstieg werden wir mit Sicherheit einen weiteren Meter haben, möglicherweise 1,5 Meter. Und wir wissen, dass es damit nicht aufhört. Wir wissen heute, dass der Meeresspiegelanstieg frühestens aufgehalten werden kann, wenn er 8 Meter über dem Niveau am Anfang des Jahrtausends gewesen ist. Aber es ist eher wahrscheinlich, dass es wohl 15 Meter sein werden. Und es ist klar, dass wir über die nächsten Jahrhundert weitere Küstenregionen werden aufgeben müssen.
Der weltweite Klimawandel wird Millionen Menschen zu Flüchtlingen machen und den Ruf nach starken Führungen laut werden lassen.
La puissance ne sera plus dominée par les États-Unis, mais le monde sera d'une part écartelé entre plusieurs puissances locales.
Die Hauptmacht geht nicht mehr von den Vereinigten Staaten aus, sondern verteilt sich vielmehr zwischen mehreren lokalen Kräften.
Les États-Unis d'une part, mais aussi le Brésil, le Nigeria.
Die Vereinigten Staaten zu einem Teil und bilden aber auch Staaten wie Brasilien, Nigeria, Deutschland, Frankreich, Russland und ein Dutzend weiterer Nationen eine starke Macht.
Il y a une douzaine de nations qui ont chacun une force très grande.
Alte Staatsgebilde werden durch neue Mächte abgelöst.
Surtout, on peut penser qu'à ce moment-là, beaucoup d'entités non étatiques, des entreprises, des ONG, peut-être même des mouvements terroristes, auront pris un pouvoir plus grand que les nations.
Vor allem haben nichtstaatliche Gebilde wie Unternehmen oder gar terroristische Bewegungen eine Macht an sich genommen, die größer ist als die des Staates.
On verra des consortiums d'entreprises faire la loi.
Wir sehen Unternehmensgemeinschaften Recht schaffen, so wie es sich schon heute im Bankensystem abzeichnet.
Wir wünschen, dass Gott mit uns sei im neuen Jahr, dann kann nichts gegen uns sein, sagt der dänische Volksmund. Nun, auf dem Weg zum Franz-Josef-Land, zogen vor Haldors geistigem Auge die vergangenen Lebensjahre vorüber. Die Kindheit in Reine auf den Lofoten, die Stunden mit dem Vater, der Fischer war wie der Großvater, der eines Tages vom Meer nicht mehr zurückgekehrt war. Irgendwann war Haldors Familie fortgegangen, weil es keinen Fisch mehr gab. Das Elternhaus auf den Lofoten war längst in den Fluten untergegangen. Was kommen sollte, war schon lange bekannt gewesen. Immer wieder war gemahnt worden, die Vorhersagen waren verfeinert worden, mathematisch und technisch.
Also wir haben sehr große Fortschritte mit den Klimamodellen gemacht in den letzten Jahren und die Unsicherheiten werden jedes Mal angegeben. Also sie haben jedes Mal Fehlerbalken an den Vorhersagen, wie warm wird es werden, wie viel Niederschlag wird es geben und so weiter. Das heißt, diese Unsicherheiten, die wir da angegeben haben, die wachsen auch, je weiter man in die Zukunft guckt. Und man muss dann irgendwann auch sagen, also diese Unsicherheit, wenn ich jetzt 100 Jahre voraus projiziere, ist mir zu groß, um irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Aber die relativ schmale Unsicherheitsmarge, die in den nächsten 20 Jahren da ist, die sollte man also dann schon ernst nehmen und sagen, okay, hier haben wir ein Modell, was uns eine gewisse Entwicklung anzeigt und darauf müssen wir uns jetzt einstellen.
Dans 50 ans, ça pourrait être un monde assez terrible.
Jacques Attali, französischer Umweltpapst, skandalumwitterter Politikberater und Wirtschaftswissenschaftler, gibt eine düstere Prognose ab.
Die Welt in 50 Jahren könnte eine entsetzliche sein.
Il y aura 9,5 Milliarden d'habitants sur le monde. À côté de ça, on aura vu monter.
Wir werden 9,5 Milliarden Menschen auf der Erde haben. Es wird ohne Zweifel neue Ideologien geben. Sehr totalitäre Ideologien, um die Welt und die Gesellschaft zu verbessern, vor allem vom ökologischen Standpunkt aus betrachtet.
Au nom de l'écologie, un grand nombre de revendications, de mettre fin à la démocratie, mettre en place un système totalitaire.
Es werden zahlreiche Forderungen laut werden, die Demokratie abzuschaffen und ein totalitäres System einzurichten.
Und als wären die Prognosen nicht eindringlich genug, belegt Attali deren Gültigkeit mit alten Vorhersagen.
Ich beschrieb das Mobiltelefon 15 Jahre, ehe es erfunden wurde, und den Laptop. Ich sah eine Gesellschaft, die ständig überwacht wird. Ich sprach davon vor über 30 Jahren und ich glaube, mich nicht getäuscht zu haben.
Haldor, der in wenigen Tagen seinen 95. Geburtstag feiern sollte, erinnerte sich an das weiße Reine. Wenn in den Straßen der kleinen Hafenstadt der Schnee die Schritte in ein Knarzen verwandelte. an die vereisten Fensterscheiben zu Hause, an den Schnee auf der Forschungsstation im Nordpolarmeer. Haldor war einer der ersten Wissenschaftler auf dem Franz-Josef-Archipel gewesen. Seine Kollegen und Freunde waren längst weggezogen. Sie lebten an den entlegensten Orten rund um den Globus herum.
Es wird sehr viele Nomaden geben. Reiche Nomaden, die mit allen möglichen Geräten ausgestattet sind. Mit Telefonen, Computern und die immer vernetzt sind, die im wahrsten Sinne des Wortes Weltenbürger sind. Und arme Nomaden, die gezwungen sind, umherzuziehen, einfach um zu überleben. Das werden 3 bis 4 Milliarden sein.
Doch nicht nur in der Arktis wird es neue Städte und Routen geben. Der Klimawandel prägt den Begriff des Umweltmigranten neu. Etwa aus Vietnam, im einst dicht besiedelten Mekong-Delta, werden durch den Anstieg des Meeres auf 2 Meter innerhalb weniger Jahre über 15 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Ein Fünftel von Bangladesch wird untergehen. In China werden 73 Millionen Menschen von den Küsten ins Landesinnere umgesiedelt. Die Marshallinseln versinken, wie andere pazifische Inselstaaten auch. Nicht nur das Eis auf der Forschungsstation im Nordpolarmeer löste sich auf. Haldor, der alte Meteorologe, hatte viele der damaligen Warnungen archiviert. Vielleicht, weil er den Zeitpunkt nicht verpassen wollte, an dem eine Umkehr von allem doch noch möglich gewesen wäre.
Zu unseren Routineaufgaben gehören hauptsächlich meteorologische Beobachtungen und Messungen. Dazu gehört eine tägliche Radiosondierung. Eine Radiosondierung findet statt mit einem Wetterballon. Der steigt ungefähr 35 Kilometer hoch. Im Winter ein bisschen weniger, wenn es kalt in der Stratosphäre ist. Und an diesem Ballon hängt eine Radiosonde. Und diese Radiosonde misst alle Parameter, die wichtig sind, um Wettervorhersagen machen zu können. Und zwar Druck, Temperatur, Feuchtigkeit. Und da wir auch ein eingebautes GPS haben, kann man auch auf Windrichtung und Windgeschwindigkeit zurückschließen.
Anne Holms vom Alfred-Wegener Polarforschungsinstitut.
Wir messen halt auch am Boden Temperatur und Feuchtigkeit neben allen Strahlungsparametern. Und hier konnten wir sehen, dass wir im Januar sehr, sehr hohe Temperaturen gemessen haben. Am 16. Januar haben wir eine Maximaltemperatur von plus 6,5 Grad Celsius gemessen. Das ist sehr außergewöhnlich. Die mittlere Temperatur im Januar war minus 3,2 Grad Celsius. Das ist in der Zeitperiode, seit das Alfred-Wegener-Institut hier in New Orleans uns Messungen durchführt, ist es die höchste Temperatur, die je gemessen worden ist.
Anne Holms überwinterte 2005 in der Koldewey-Forschungsstation in New Orleans auf Spitzbergen.
Also New Orleans ist ja auf 78 Grad 55 Minuten Nord, also nur 1200 Kilometer südlich vom Nordpol. Also es gibt eine lange Tradition, dass Forscher immer wieder nach New Orleans gekommen sind. Also Roald Amundsen ist von New Orleans aus gestartet, um mit der Italia den Nordpol zu überfliegen.
Die Nordwestpassage verbindet nördlich des amerikanischen Kontinents den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean. Sie führt über das Nordpolarmeer und seine Randmeere durch das kanadisch-arktische Archipel und ist 5780 Kilometer lang. John Franklin starb 1847 auf seiner 4. Expedition, mit ihm 129 Mann Besatzung. Erst Roald Amundsen gelang 1903 bis 1906 die erste seemännische Durchfahrt mit 2 Überwinterungen. Und später Arvid Fuchs.
Das ist 1993 das erste Mal gewesen und es war nicht mit einem Eisbrecher, sondern mit dem gleichen Schiff, der Dagmar Owen, unserem eisgängigen Expeditionsschiff, was wir haben. Aber damals haben wir schon große Schwierigkeiten gehabt, dort durchzukommen. Was völlig normal war, weil die Eisbedeckung damals eben so war, wie sie sein sollte. Es gab sehr viel Eis und wir mussten dort uns sehr mühsam Wege durchs Eis suchen, um auf der anderen Seite im Pazifik anzukommen. Und wir haben dann ja im Jahr 2003, 2004 das zweite Mal diese Nordwestpassage durchsegelt und haben wiederum eigentlich sehr schwierige Eisverhältnisse vorgefunden.
Danach erzählt Arvid Fuchs über Satellitentelefon auf der Rückreise von einer weiteren Polarexpedition, war alles anders. Mehr als 1 Million Quadratkilometer Eis waren weg.
Das ist das, was ich meine, wenn die Veränderung so atemberaubend schnell vor sich geht.
Ja, im Sommer kann es durchaus sein, dass also für die Schifffahrt Nordwestpassage, Nordostpassage befahrbar werden. Allerdings ist das nur eine kurze Zeit. Das sind vielleicht 4 Wochen, 6 Wochen. Und das heißt auch, dass es dort nicht total eisfrei ist. Also so Eisschollen werden auch dort noch sein.
Die Nordostpassage ist der Seeweg im Nordpolarmeer, entlang der Nordküsten Europas und Asiens, vom Weißen Meer bis zur Beringstraße, 14.000 Kilometer lang. Als die Admiral Tegetthoff in Bremerhaven auslief, war gerade die amerikanische Hall-Expedition auf der Suche nach der nordöstlichen Passage über den Pol erfolglos. Charles Francis Hall starb 1871 entkräftet an den Strapazen der Schlittenreise im Eis. Die Eisberge kalben, die Pole ziehen sich immer weiter zurück. Das Weiß der einst majestätischen Gletscher verwandelt sich in Steingrau.
Gerade im alpinen Raum sieht man das ja, wenn man dort öfters geht. Das kann die Landform auch ändern. Das weiß man auch nach der letzten Eiszeit, als die Gletscher zurückgegangen sind. Dann gibt es also sehr schöne Beispiele, gerade im Alpenraum, von großen Bergstürzen, großen Rutschungen, die eingetreten sind, weil dann diese Eislast weg ist. Dann rutscht halt der Boden, der ist dann weniger stabil. Einerseits bedingt durch den geringeren Auflast, Weiß ist weg, und andererseits bedingt durch die Tatsache, dass die Bodentemperaturen höher geworden sind. Das heißt, die Boden verliert dann an Festigkeit.
Auf dem Weg zur Wilczek-Insel dachte Haldor darüber nach, dass es damals, als die Veränderungen sichtbar wurden, längst zu spät gewesen sein muss. Nach 70 Tagen auf 76 Grad, 22 Minuten nördlicher Breite und 62 Grad, 3 Minuten östlicher Länge, war aus der Admiral Tegetthoff nicht mehr als eine hölzerne Behausung zwischen sich auftürmenden Eisschollen geworden. Kein freifahrendes Schiff mehr, sondern Strandgut im Eis. Die Expedition in die polare Nacht hatte begonnen. Sie dauerte 2 Jahre lang.
Keiner, der jemals von dort her zurückgekommen wäre. Wir treiben, wie alle anderen auch, auf das Ende zu.
Als Haldor die ersten Inseln des Franz-Josef-Landes passierte, fiel ihm wieder auf, dass aus einst temporären Durchgängen nun recht breite, durchaus befahrbare Schifffahrtswege geworden waren.
Also aufgrund der Tatsache, dass die Schifffahrt über das Nordmeer inzwischen in großen Teilen des Jahres möglich ist und auch sicher möglich ist, haben sich Handelsströme verändert. Die Schifffahrtsrouten zwischen Asien, Japan, China nach Europa sind deutlich kürzer geworden. Auch der Schiffsverkehr von Asien an die Ostküste der Vereinigten Staaten läuft heute auch regelmäßig über das Nordmeer. Dieses hat dazu geführt, dass die Lieferzeiten wesentlich kürzer geworden sind und dass eine sehr viel stärkere wirtschaftliche Integration ermöglicht wurde. Das hat sehr dazu beigetragen, die Küstenregionen in Asien noch weiter zu entwickeln.
Das Resultat der neuen Wege sind neue Handelskonstellationen. Mit unterschiedlich großen Containerschiffstypen werden alle erdenklichen Waren auf bis zu 8000 Kilometer kürzeren Handelsrouten durch das Eis transportiert. Vor allem Rohstoffe, die direkt in der Arktis gefördert und die von hier aus in die ganze Welt geliefert werden. Denn am Nordpol lagern 25% der Weltrohstoffe. Öl, Gas, aber auch Mineralien wie Kupfer, Zink, Blei, Gold, Silber und Diamanten. Das sind größere Bodenschätze als einst in Saudi-Arabien.
Das hat zu einer stärkeren gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit zwischen den Nationen geführt. Und wir haben festgestellt, dass diese verstärkten Handelsbeziehungen heute auch wirtschaftlich und politisch stabilisierend wirken. Das gilt im Übrigen auch für Russland. Der größte Teil des arktischen Meeres ist ja von russischer Küste umschlossen. Und Russland hat auf die neuen Gelegenheiten, die es im Nordmeer gegeben hat, sehr konstruktiv reagiert. Das hat man auch 2009 so noch nicht kommen sehen.
2009 sah man nur, was auf den ersten Blick sichtbar war.
Ja, es gibt ganz konkrete Pläne. Ich weiß von großen Reedereien, die wirklich in den Startlöchern stehen, um Schiffe jetzt dort hindurchzuschicken, weil wenn sie von Hamburg nach Yokohama, nach Japan fahren, oben über die Nordpolarroute, dann reduziert das die Strecke um etwa 40%. Das heißt auch 40% Brennstoff- und Kostenersparnis in diesem Falle. Das mag also diejenigen, die das betreiben, für die positiv klingen, weil man dadurch natürlich letztendlich schnellere Transportwege schafft.
Es wird mehrere Kriege geben. Krieg um Wasser, Krieg um Lebensraum, Krieg um neue Technik. Und Krieg, um die Ressourcen der Erde zu schützen und zu kontrollieren.
Dass die Russen beispielsweise am Nordpol in einer spektakulären Aktion dort eine Flagge verankert haben, das tun sie ja nicht irgendwie aus Jux und Dollerei, sondern das ist ja so dieser politische Claim abstecken. Die große Frage, dem dort vorangeht, ist ja, wem gehört der Nordpol?
Die russische Regierungszeitung Rossiyskaja Gazeta sah 2009 in der Aufteilung der Arktis den Beginn einer Neuaufteilung der Welt. Die arktischen Anrainerstaaten rüsteten auf, um sich den Zugriff auf die Ressourcen zu sichern. Russland, Kanada und die USA gingen wegen ihrer größeren Kräfte dabei aggressiver vor als Dänemark und Norwegen.
Ich denke, wenn sich wirklich alle negativen Kräfte zusammentun, um gegen Ungleichheit, Umweltverschmutzung und eine Bevorzugung der Reichen zu kämpfen, dann könnte es durchaus sein, dass die Hälfte der Menschheit vernichtet wird.
Doch das Schlimmste trat nicht ein. Jedenfalls noch nicht.
Im Jahre 2009 hat es die Befürchtung gegeben, dass es möglicherweise bewaffnete Auseinandersetzung geben würde, um Ressourcen, mineralische Ressourcen, Ölressourcen, Gas in der Region da oben. Das ist Gott sei Dank ausgeblieben. Das ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass in den Vereinten Nationen relativ schnell alle Gebietsansprüche geregelt wurden. Insofern klar war, wer wo was machen darf. Und es dann keine Verletzung des Völkerrechts mehr gegeben hat. Es hat aber auch viel damit zu tun gehabt, dass sich erwiesen hat, dass trotz des zurückgehenden Eises, trotz der Erwärmung der Region, die Förderung von Gas und Öl in der Region immer noch sehr teuer war und sich im Grunde genommen auch bei den hohen Ölpreisen, die wir vor 50 Jahren ja hatten, sich immer noch nicht lohnte.
Doch das zurückgehende Eis legt nicht nur eine neue, sondern auch eine alte, längst untergegangene Welt frei. Wie aus einer grauen Dämmerung treten Krieger, Jäger und Soldaten ans Licht der Gegenwart. Und mit ihnen der Schmutz der Vergangenheit. Zum Beispiel schwer abbaubare organische Umweltgifte, wie in der Schweiz das im Gletschereis eingeschlossene Insektizid DDT.
Und diese Pass hier, so, das ist zu römischen Zeiten wahrscheinlich frei gewesen. Weil man findet jetzt dort, wo die Eisdecke weg ist, findet man römische Münzstücke. Ja. Das heißt, diese Pässe waren zu historischen Zeiten zum Teil offen, ja, weil weniger Eis war. Dann kam Eis wieder.
Das war um das Jahr 2000 am Aletschgletscher in der Schweiz, Europas größtem Gletscher. 10 Jahre zuvor war am Niederjochferner oder Similaun-Gletscher in den österreichischen Alpen in mehr als 3200 Metern Höhe eine Eismulde getaut. Spaziergänger fanden in ihr eine Leiche.
Wie sich dann ja später durch die Radiokarbon-Methode festgestellt hat, waren sie auf 5300 Jahre, das heißt zu Ende gehende Steinzeit. Eine Gletscherleiche wird durch die Bewegung des Gletschers so maximal nach 300 Jahren ausappern. Und sie wird mitbewegt und zermürbt sich daher. Es bleibt nur mehr Fettwachs über und ein paar zermürbte Knochen. Es ist kein zusammenhängender Körper mehr.
Ottmar Graber vom Anatomischen Institut der Universität Innsbruck.
Und in dem Fall war es eine Permafrostleiche, wäre der richtige Ausdruck, weil da dauernd ein Frostboden besteht, die am Boden gelegen ist und nur vom Gletschereis bedeckt war. In einer Mulde so geschützt gelegen, dass die Gletscherbewegung über 10 bis 15 Meter, haben die Glaziologen ausgerechnet, darüber hinweg ging. Und dort, wo der Ötzi gelegen ist, war keine Bewegung. Und das war das große Glück. Denn Er ist mitsamt seinem Hab und Gut in dieser Steinmulde dann gefunden worden.
Im mongolischen Altai-Gebirge tauen die Altvorderen auf, sagenhafte Fürsten, skythische Nomadenherrscher, die vor tausenden Jahren mitsamt ihren Tieren und erlesenen Beigaben in Hügelgräbern, sogenannten Kurganen, bestattet worden waren.
Diese Gegend im Hochaltai, die Hochtäler auf 1500, 2000 bis 2500 Meter Höhe, im russischen, im kasachischen, im mongolischen Teil sicher auch, den kennen wir noch am wenigsten, im chinesischen Teil des Altai, sind voller Kurgane.
Hermann Partzinger ist Archäologe und Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin.
Und wir haben in dieser Region das Phänomen, dass in die unterirdischen Grabkammern, also die durch einen Schacht oben senkrecht, werden die Gruben ausgehoben. Dann wird in der Grube eine Balkenkammer errichtet und darüber dann ein Steinhaufen, der eigentliche Kurgan errichtet. Und das Wasser, Sickerwasser, Regenwasser, Kondenswasser dringt in die Grube ein. Und wenn es dort nicht versickert, dann bleibt es stehen und sammelt sich an und füllt im Idealfall die ganze Kammer aus und gefriert dann relativ bald. Wir haben ja selbst während der Grabungen dort im Juli Schneefall gehabt, immer wieder zwischendurch. Und das ist die wärmste Jahreszeit. Da kann man sich vorstellen, das gefriert sehr schnell und erhält den Verstorbenen natürlich perfekt. Den Körper des Verstorbenen, aber auch seine ganze Bekleidung, organische Funde, die in der Regel in der Archäologie sonst nie erhalten sind.
Die eisigen Betten, in denen die Toten seit Jahrtausenden liegen, lösen sich nach und nach auf. Mit geradezu pornografischer Offenheit zeigen uns die einst unnahbaren Herrscher ihr vergangenes Leben.
Es ist wirklich ein älterer Herr gewesen, von der ganzen Entwicklung der Muskulatur kann man sagen, dass er sehr kräftig gewesen sein muss im jugendlicheren Alter. Die letzten Jahre hat er sich, wenn ich es mal so sagen darf, gut gehen lassen, sich nicht mehr sonderlich bewegt. Er muss sehr starker Fleischesser gewesen sein. Er hat auch Paradontose gehabt, auch Krebs ist festgestellt worden. Im Übrigen muss er auch einen ziemlich schlechten Mundgeruch gehabt haben, wie der Paläopathologe festgestellt hat im Leben. Also der Mensch steht als biologische Urkunde sozusagen vor uns.
Die Zukunft vernichtet die Vergangenheit.
Wenn man sich die Grabungsberichte der damaligen Zeit durchliest, wie die also im Frühjahr hinreisen und im Spätsommer wieder zurück und wie man liest, wie man dort schon mit extremer Kälte zu kämpfen hatte, das ist heute ein ganz anderes Klima. Das ist heute auch ein Tourismusgebiet. Die Altai-Region ist ja ein wunderbares Wandergebiet und da ist russischer, internationaler Tourismus. Und das sind wirklich große Kurgane, riesige Grabkammern mit eingerollten Teppichen, die dort niedergelegt waren, mit zerlegten Zeremonialwagen und. Und um diese Kurgane mache nicht nur ich mir große Sorgen, sondern auch unsere russischen, französischen, belgischen Kollegen.
Am 30. Oktober habe ich das letzte Mal die Sonne gesehen. Am 31. Oktober die letzte Möwe. Der Harpunier hat sie geschossen.
Die Dunkelheit war nun über Monate allgegenwärtig. Wie das Schwanken der polaren Eisdecke. Der Druck auf die hölzerne Behausung, die Admiral Tegetow, hatte zugenommen. Dann wieder ab, nur um am folgenden Tag noch größer zu werden und wieder geringer und so fort. Unter dem Schiff war das Eis 9 Meter hoch gewachsen.
Schon beginnt das Eis dicht unter uns zu beben, in allen Tonarten zu klagen. Zuerst wie das Schwirren unzähliger Pfeile, dann kreischend, tosend, mit den höchsten und tiefsten Stimmen zugleich. Wo auf Erden herrscht ein solches Chaos? Unbewusst ihrer Schrecken walten die Naturgesetze.
Plötzlich führte sie die Poldrift an einem Schuttberg vorbei. Kein Eis, keine Insel. Steine, Küste. Am Vormittag des 30. August 1873. Nebelfetzen trieben über das Eis. Der Schuttberg war mit der weiteren Drift längst aus den Augen geraten. Die Männer befanden sich auf 79 Grad 43 Minuten nördlicher Breite und 59 Grad 33 Minuten östlicher Länge.
In den ersten Momenten standen wir alle gebannt und voller Unglauben da. Dann brachen wir in stürmische Jubelrufe aus. Land, endlich Land.
Bruch Eis, Basalttürme, Schluchten, tote Berge, Halden, spitze Grate, Klippen. Keine Sträucher, keine Moose, noch nicht einmal Flechten. Nur Steine und Eis. Dazu ein heftiger Sturm, grauenhaftes Tosen, das klang, wie das Land aussah. Der alte Haldor war schon oft am Gedenkstein auf der Wilczek-Insel vorbeigefahren. Am 2. November 1873 betrat eine Vorhut der österreichisch-ungarischen Expedition erstmals das nördlichste Archipel der Erde. Im Namen des Kaisers hissten sie die Fahne und tauften ihre Entdeckung Franz-Josef-Land. Seine apostolische Majestät herrschte von nun an über eine Gletscherwüste und 191 Inseln drumherum, deren nördlichster Punkt 900 Kilometer vom Pol entfernt lag.
Das Franz-Josef-Land zeigte den vollen Ernst der hocharktischen Natur. Besonders im Anfang des Frühjahres schien es allen Lebens entblößt zu sein. Überall starrten ungeheure Gletscher von den hohen Einöden des Gebirgs herab, dessen Massen sich in schroffen Kegelbergen kühn erhoben. Alles war in blendendes Weiß gehüllt. Wie kandiert starrten die Säulenreihen der symmetrischen Gebirgsetagen.
Haldor sah von der Wilczek-Insel aus die ferne Stadt, den urbanen Mittelpunkt des Archipels. Ein gelber Ball aus Licht mit wenigen Blauanteilen. Ein bebendes Zentrum der arbeitenden Schicht.
Das zurückgehende Eis in Grönland hat es dann erlaubt, größere Städte zu bauen. Es wurden Siedlungsflächen frei, die auch heute Städte darstellen, kleinere Städte darstellen. Insgesamt sind mehr Menschen nach Grönland eingewandert. Also die Unabhängigkeit Grönlands hat nicht dazu geführt, dass die Grönländer unter sich bleiben wollten, sondern sie haben Bürger aus anderen Staaten eingeladen, auf ihren Baustellen zu arbeiten, in ihren Häfen zu arbeiten, in ihren Bergwerken zu arbeiten. Es führt zum Teil zu einer Überfremdung. Zum Teil sind Grönländer inzwischen eine Minderheit auf ihrer eigenen Insel.
Aus Grönland wird, wenn die 2,5 Millionen Kubikmeter Eismasse abgeschmolzen sind, wieder das Grünland. Ebenso ergeht es der Viktoria-Insel vom Franz-Josef-Land-Archipel. Sie ist 2050 das Mallorca des Nordens. Dauerhafte 15 Grad, also frühlingshafte Temperaturen. Ideal für gruppenreisende Poltouristen.
Das heißt, es wird gigantische Bevölkerungsbewegungen geben. Europa kann die Eliten anziehen. Daraus wird ein Krieg entstehen, an dem diese Eliten beteiligt sind, weil es sie weiterzieht. Möglicherweise wird Europa diesen Krieg gewinnen. Der größte Krieg von morgen wird der Krieg um die Verführung und Werbung der Eliten sein.
Vom 10. April bis zum 5. September scheint über dem Franz-Josef-Land die Sonne, die allerdings nie hochsteigt. Dann ist es warm, rund 2 Grad plus. In manchen von der Sonne beschienenen Schneefeldern bilden sich im Sommer farbenprächtige Eisalpen. Scharlachrot, grasgrün. Im Winter ist nichts. Nur Dunkelheit und manchmal 50 Grad minus. Haldor setzte die Schneebrille auf, in der sich das holographische Navigationsgerät befand. Sein Lidschlag gab den Impuls zum Funktionsaufbau. In Sekundenbruchteilen war eine Satellitenverbindung zur Standortbestimmung hergestellt. Haldor setzte seine Wanderung fort.
Alle Bedenken schwanden. Voll Ungestüm und wilder Aufregung kletterten und sprangen wir dem Lande zu. Und als wir es wirklich betraten, sahen wir, dass es kein trostloseres Land auf der Erde ergeben könne als die betretene Insel. Sie erhielt den Namen Wilczek-Insel.
Kahle Felsen vulkanischen Ursprungs ragten in den Himmel. Keine 200 Jahre später wird der Archipel zu den geografischen Marginalien der Erde gehören und lange Zeit unbekannter sein als die dann schon im Meer versunkenen mikronesischen Inseln. 16.000 Quadratkilometer groß war des Monarchen Neues Reich. So groß wie Thüringen oder die Steiermark.
Spuren von Rentieren oder Füchsen hatten wir erwartet. Allein alles Nachforschen blieb vergeblich. Das Land schien ohne lebende Geschöpfe zu sein.
Es wird sicherlich eine neue Vielfalt an Pflanzen geben. Man wird die Gene beherrschen und sie werden sich verändern. Ich denke, es wird auch neue Tierarten geben.
Für die Ostsee gilt also als gesichert, dass die Atmosphärentemperaturen um 3 bis 5 Grad im Jahresmittel zunehmen werden, dass die Wassertemperaturen von 2 bis 4 Grad im Jahresmittel zunehmen werden, dass die Niederschlagsmuster sich verändern.
Uwe Dibner vom Institut für Ostseeforschung Warnemünde.
Das führt zu einer ganz klaren Aussüßung der Ostsee. Das heißt, der Salzgehalt wird bis zum 50% abnehmen. Und durch diese Erwärmung in der Atmosphäre und auch im Wasser wird die Eisbildung zurückgehen. Das heißt, die Eistage werden sich von 240 Eistagen, die wir haben im nördlichen Bottenvik, auf 120 Tage reduzieren. Und alle Lebewesen, deren Lebenszyklus an Eis gekoppelt sind, wie zum Beispiel die Ringelrobbe, die sind vom Aussterben bedroht.
Sie wissen, dass es inzwischen nur noch ganz, ganz wenige Eisbären gibt, die in freier Wildbahn leben. Und es ist absehbar, dass diese wunderbaren Tiere aussterben werden.
Spitzbergen, dort gibt es einige Inseln, die sozusagen als die Kinderstube der Eisbären gelten, wo die Eisbärenmütter ihre Jungen bekommen. Und die brauchen Eis, um zu überleben, weil sie ihre Beute, das sind Robben, im Packeis finden. Nun sind diese Inseln, wo die jungen Eisbären geboren werden, schon sehr früh vom Eis abgeschnitten. Das Eis ist weggetrieben, weggeschmolzen. Das heißt, die finden kaum noch Zugang zu ihrem Jagdrevier.
Das schmelzende Eis der alten Welt ist das Synonym für ihr Verschwinden.
Wir sollten uns klar machen, dass wir endliche Wesen sind in einer endlichen Welt. Das sollte der Ausgangspunkt aller unserer Überlegungen sein. Und dass wir nicht, auch nicht mit der raffiniertesten Technik, nicht mit den raffiniertesten wirtschaftlichen Verfahren und Organisationsformen, das Paradies auf Erden schaffen werden, sondern dass unsere Situation immer die ist von endlichen Menschen, endlichen Wesen in einer endlichen Welt und dass wir diese Endlichkeit sowohl unseres Lebens wie unserer Welt in ganz anderer Weise in Zukunft werden respektieren und anerkennen müssen, als wir das bisher getan haben.
Doch wie ist die Endlichkeit konkret zu denken?
Wenn sich die Welt so dramatisch verändert, wie einige Klimaforscher im Zusammenhang mit dem Klimawandel voraussagen, dann sind natürlich alle Aspekte des menschlichen Zusammenlebens betroffen. Und es kann gar nicht dann ausbleiben, dass die Philosophie selber über diese dramatischen Veränderungen wird nachdenken müssen. Da muss man vielleicht zunächst mit einer Feststellung beginnen, die meines Erachtens sehr wichtig ist. Wir müssen daran erinnern, was in vieler Hinsicht eine Plattitüde ist, dass wir nämlich die Zukunft nicht genau kennen. Es ist genau genommen falsch, davon zu reden, wir könnten den Klimawandel prognostizieren. Wir können die Zukunft überhaupt nicht prognostizieren, sondern was wir haben, sind Modelle möglicher Zukunftsverläufe.
Holm Tetens ist Professor für Philosophie an der Freien Universität in Berlin.
Die Tendenz geht zur Bescheidenheit, zum Maßhalten, was übrigens keineswegs damit verbunden sein muss, dass unser Leben schlechter wird, sondern im Gegenteil, im Sinne im Grunde genommen aller philosophischen Weisheitslehren, im Grunde genommen auch aller Religionen, die sind sich in dieser Frage ja in Wahrheit erstaunlich einig, weiß man, dass wenn man ein bestimmtes Maß des materiellen Wohlstandes überschreitet und ihn sozusagen weiter anwachsen lassen will, wir nicht besser leben, nicht glücklicher werden, sondern tendenziell immer unglücklicher und immer unzufriedener. Was natürlich eine dramatisch paradoxe Situation ist.
Es liegt etwas Erhabenes in der Einsamkeit eines noch unbetretenen Landes. Wenngleich dieses Gefühl nur durch unsere Einbildung und den Reiz des Ungewöhnlichen geschaffen wird.
Und meist ist Stille über den Inseln. Vollkommene Stille. Auch Haldor empfand die Stille auf der Wilczek-Insel. Sie machte ihn beklommen. Es waren nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel. Plötzlich blieb Haldor stehen. Nach einigen Minuten schaltete er die Korpusklimatisierung seiner Funktionsjacke aus. Noch einmal das Land spüren, dachte der alte Meteorologe. Nur ein paar Minuten das raue Eisland fühlen, ganz unmittelbar. Jetzt war Haldo allein mit der beharrlichen Stille. Wie in einem Rausch hatten die Entdecker in den folgenden Wochen und Monaten die Inseln benannt. Kap Wien, Tiroler Fjord, Sonnklar Gletscher, Hoffmann, Wiener Neustadt und so fort. Viele vertraute Namen für das Heimatgefühl.
Die Augenlider vereisen selbst bei Windstille. Und damit sie sich nicht schließen, müssen wir sie öfter vom Eis befreien. Große Kälte verändert die körperlichen Ausscheidungen. Die Sekretion von Schweiß hört auf. Der Urin nimmt eine beinahe hochrote Farbe an. Und insgesamt ist die moralische Kraft in hohem Maß erschöpft.
Die Kälte, die ewige Dunkelheit, das umfassende Weiß, die Langeweile, Skorbut und Schwindsucht hatten den Expeditionsteilnehmern zugesetzt. Kaum einer war noch bei Kräften. Am Nachmittag des 16. März 1874 starb der 29-jährige Maschinist Otto Krisch an Tuberkulose.
Ein trauriger Zug verließ das Schiff, den Sarg in der Mitte auf einem Schlitten. Schweigend und gegen heftiges Schneetreiben ankämpfend, zogen wir zur Höhe der Wiltshek-Insel. Hier, zwischen Basaltsäulen, nahm eine Kluft den Leichnam auf. Überragt von einem einfachen Holzkreuz, fern von allen Menschen.
Die Expedition sollte den Heimweg antreten, nach beinahe 2 Jahren. Doch das Schiff war nach wie vor im Eis eingeschlossen. Zu Fuß machten sie sich auf den Weg mit 4 Beibooten, jedes hunderte Kilo schwer beladen. Werkzeuge, Waffen, Lampen, Ölfässer, Fleisch, Schokolade, Tee, Mehl, Wurst, Pemmikan, eine Mischung aus Dörrfleisch und Fett, die sie als Notration mit sich führten. Sie stießen die 4 Boote über haushohe Eisberge. Nach 2 Monaten hatten sie 15 Kilometer Weges zurückgelegt. Nach 86 Tagen erreichten sie das offene Meer. Als sie am 3. September 1874 in Bremerhaven ankamen, hielt der erschöpfte Peier eine kurze Ansprache.
Seid's froh, dass jemand ein offenes Polarmeer zu erreichen strebt. Denn täte es niemand, dann gäbe es keine Nordpol-Expeditionen.
Und das neue Land? Felsen im Meer, wurde gespottet. Kein Land. Was genau passiert war, sollte sich nie herausfinden lassen. Weder warum Haldor sich aufgemacht hatte, noch warum er gestorben war. Der alte Meteorologe war wenige Tage vor seinem 95. Geburtstag einfach auf dem Weg liegen geblieben, die Augen geschlossen. Als gäbe es innen mehr zu sehen als außen.
Slidingen kan tænke lang mindre tro.
Eis. Von der Kälte der Pole, der Sinnlosigkeit des Glanzes und dem Nutzen der Flüchtigkeit. Feature von Peter Kaiser. Es sprachen Werner Wölbern, Jürgen Uther und Anna-Maria Kuritsova. Technische Realisation Dietmar Fuchs und Birgit Gall. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Thoma. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010.